herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Mega krasse News einfach zu unserem großen DWS-Netzwerktreffen am 29.06. in Hamburg. Hat kein geringerer als der Speaker zugesagt, der beim letzten Greater Festival von mehr als 175 Speakern zum Speaker Nummer 1 gewählt wurde. Er wurde zuletzt auch von der Bodo Schäfer Academy zum besten Speaker gewählt und auch Bodo Schäfer wird nicht die ganz schlechten Speaker bei sich einladen. Also brutaler Typ und er wird am 29.06. bei mir in Hamburg sein zum DWS-Netzwerktreffen, Oliver Brünner. Auch ich habe schon mit ihm eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Super inspirierender Kerl, der für mich einfach zeigt, dass alles im Leben möglich ist. Apropos alles im Leben ist möglich. Eine weitere Rakete aus meinem Podcast hier hat sich für mein Netzwerk die wichtigste Stunde beworben. Jörn Kettler, auch mit ihm gibt es eine spannende Podcast-Folge. Er hat bei DWS auch schon mal einen Workshop gehalten zum Thema Körpersprache lesen. Auch das ist ein Format in meinem Netzwerk, dass wir uns immer wieder neue Dinge beibringen, immer weiter lernen. Lebenslanges Lernen ist so ein Wert, der alle DWSler auszeichnet. Und zum 26.05. nehme ich jetzt wieder neue Personen in meinem Netzwerk auf. Nutzt diese Chance. Es ist einfach so eine brutale Energie. Wir sind jetzt mehr als 850 Leute, die alle tagtäglich an sich arbeiten. Kein Opfergeschwätz. Da ist eine Positivität, ein Ehrgeiz, eine Motivation, was du da draußen leider nur noch sehr selten findest, wenn ich gar nicht findest in der derzeitigen Stimmung in diesem Land. Von daher, ich kann es dir nur empfehlen und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Und wenn du dich bewirbst, dann über die Webseite, das vielleicht noch zuletzt dazu, www.die-wichtigste-stunde.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem Mann, der letzte Woche gerade sein Buch veröffentlicht hat, was den Titel trägt Luxusmarketing. Und warum, wird er uns heute erklären. Er betreibt eine der führenden Agenturen auch in dem Bereich und hat entsprechende Luxusbrands auch als Kunden. Wer ist da so zu nennen? Bulgari, Prada, Chanel, Karl Lagerfeld und auch viele mehr, die er gar nicht nennen darf. Bekannte Automarken sogar, habe ich erfahren. Und ich will mit ihm heute über das Thema Unternehmertum sprechen, über das Thema Marketing und auch die speziellen Anforderungen für Luxusbrands. Wie erschafft man vielleicht auch eine Luxusbrand? Und erstmal jetzt herzlich willkommen, Rupert Wild.
Grüß dich, Maurice. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Danke dir. Ja, ich habe letzte Woche, war großer Tag, irgendwie am Dienstag hat der Verlag das Buch rausgebracht, Luxusmarketing. Ich habe schon länger vorgehabt, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe dir schon erzählt, bin auch an der Uni hier in München und doziere da ab Studenten und es ist einfach schön, Wissen weiterzugeben und ich hatte so eine Kiste hier bei mir im Büro und habe da mal spannende Themen, die ich so gefunden habe, reingelegt und hatte so eine Stoffsammlung und auch durch meine Family ein bisschen Gruppendruck. Ja, meine Schwägerin, die hat schon bestimmt 30 Bücher, Cordula Nussbaum heißt sie, veröffentlicht. Und meine Frau auch, ja, die hat auch ein Buch geschrieben. Die leitet eine Eventagentur, hat über Eventmarketing geschrieben. Und irgendwie dachte ich mir, es ist vielleicht auch an der Zeit, dass ich mich mal ranmache. Habe es immer vor mir hergeschoben und Letztes Jahr habe ich es dann einfach gestartet und habe dann Kontakt zum Daniel Weiner bekommen vom Vorwart Verlag und der meinte, klasse Thema, lass uns da ein Buch zusammen machen. Und ja, letzte Woche kam es raus, bin echt super happy. Bin auch ganz überrascht. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg ist an den Verkaufszahlen gemessen, aber in drei Kategorien bei Amazon auf Platz 1, da freut man sich schon mal.
Ja, super. Und erstmal Luxusmarketing. Ich finde das total faszinierend, wie erstmal Unternehmer eine Luxusbrand erschaffen. Wer fällt mir da ein? Ich habe den Podcast gehört mit Philipp Plein, wie der das schafft, irgendwie Turnschuhe für 5000 Euro und Lederjacken für 25.000 Euro zu verkaufen und so etwas, finde ich ultra faszinierend. Woher kommt denn überhaupt diese Unterscheidung jetzt von dir oder dieser Fokus Luxusmarketing vielleicht versus traditionellem Marketing?
Ja, es ist so geschuldet meiner Firmengeschichte. Ja, ich habe meine Agentur jetzt seit 30 Jahren und die ersten 10 Jahre waren wir so in verschiedenen Branchen aktiv. Und durch einen Zufall sind wir mit Bulgari in Kontakt gekommen und die haben uns tatsächlich für den Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann einfach das Mandat gegeben. Ich weiß nicht, wie wir die überzeugt haben, weil wir hatten überhaupt keine Expertise eigentlich zu Beginn. Aber
Übers
ich weiß nicht,
Menschliche.
warum wir die überzeugt haben. Ja, vielleicht haben die einfach gesagt, nee, die sind irgendwie eher down to earth da und auch menschlich vielleicht hat es gut gematcht mit den beiden Ansprechpartnern, die wir da kennengelernt haben. Mit dem Nick Jellico, das ist so mein Mentor, würde ich sagen, in der Luxusbranche. Der war damals Marketingleiter für Europe bei Bulgari. Ist heute noch eine Freundschaft, ja. Ich habe auch ein kleines Vorwort von ihm bei mir im Buch drin. Wir sind heute noch befreundet. Der war dann später weltweiter Marketingchef bei Rolex. Wir haben weiter zusammengearbeitet. Ja, und durch die Zusammenarbeit mit Bulgari, das war einfach mega spannend. Der Geschäftsführer hier vom Münchner Laden, vom Bulgari-Shop hier in München, der ging dann zu Prada, anschließend zu Gucci. Und weil wir einfach gut zusammengearbeitet haben und er gemerkt hat, wir haben vielleicht auch so das Feingefühl für den Markt, hat uns jeweils mitgenommen. Dann sind wir mit Luxottica, das ist der größte Hersteller von Eyewear weltweit. Die machen die ganzen Brillen auch für Ralph Lauren, für Prada, für eben auch Bulgari. Sind wir mit denen in Kontakt gekommen und ja, so ging eins zum anderen und so sind wir einfach reingerutscht in den Markt. Und ja, Philipp Lein, hast du gesagt, der ist wirklich ein Phänomen. Der hat hier in München ja auch gestartet. Ja, ich war mal hier im P1 bei einer Party, waren seine Kissen mit den Totenköpfen drauf und aus Strass. Ja, so hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit seiner Marke. Hat er über viele Jahre hinweg hat er wirklich eine geile Marke aufgebaut. Und er schafft es natürlich auch. Er ist ja sein eigener Werbekanal, macht es wirklich grandios, hat tolle Produkte, inszeniert die toll, ja, mit seiner Villa in Bel Air, mit seinem Rolls-Royce und so weiter. Also er lebt eigentlich genau das vor, was Luxus ausmacht, jetzt zumindest in seinem Bereich. Und was seine Marke betrifft, macht er das für mich echt genial. Und er hat es natürlich auch nicht leicht gehabt. Die ganzen etablierten Luxusmarken, die es gibt, die es schon seit Jahrzehnten gibt, hat er sich einen guten Platz da erkämpft und mit viel Durchhaltevermögen macht er das ziemlich gut. Ich habe auch gehört, er ist sehr, sehr diszipliniert. Ja. Er steht sehr, sehr früh auf, bleibt nicht zu lang auf seinen Partys und kämpft sich dadurch auch. Resilient, ja, wenn man so will, über viele auch Schwankungen, ja, Corona und was wir da so alles hatten in den letzten Jahren, macht er wirklich einen Riesenjob da. Ja.
Und wenn ich jetzt meine Personal Brand als Luxus Brand etablieren möchte, was wäre dann dein Tipp?
Ja, es ist ein längerer Weg. Es ist ein längerer Weg. Du musst einfach irgendwo anfangen. Was macht Luxus eigentlich aus? Ja, was definiert Luxus? Luxus ist mit Handwerkskunst hat Luxus zu tun. Ja, Artisan. Also letzten Endes brauchst du ein Produkt, was schon auch eine hohe Qualität hat an Materialien, idealerweise auch mit Handwerkskunst gefertigt. Ja, seltene Materialien verwenden, wenn du es an so einen Diamanten denkst, ja, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Also, das ist ein Kriterium von Luxus ist Limitierung. Manche Luxusbrands machen das ja auch mit Limited Editions, also erzeugen künstliche Limitierung. Dann hoher Preis ist natürlich auch entscheidend. Also Tradition idealerweise, aber wenn du neu anfängst, hast du ja keine, hatte Philipp Plein nicht wirklich auch. Aber er hat es halt schon geschafft. Den, mittlerweile gibt es den, glaube ich, auch seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, weiß es gar nicht genau. Aber du musst natürlich mit diesen Themen spielen, ja, Exklusivität, Preis und Begehrlichkeit musst du schaffen für deine Marke. Aber es ist ein längerer Weg. Wenn du heute anfängst, du kannst ja vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn du an Chanel oder die klassischen oder auch die Schmuckhäuser denkst, Tiffany. Frühstück bei Tiffany. Es gab früher wenig Werbemöglichkeiten. Du hast eine Boutique gehabt und dann konntest du Werbung machen in den Hochglanzmagazinen, eine Vogue, eine Vanity Fair, eine GQ, in diesen Zeitschriften eben werben. Heute durch die Digitalisierung, durch die Influencer ist es leichter, schneller deine Botschaft oder eine Marke aufzubauen, aber du musst auch natürlich irgendwie über eine gewisse Zeit, eine gewisse Heritage dir erarbeiten. Und es geht nicht von heute auf morgen. Du brauchst ein bisschen einen längeren Atem einfach, um eine richtige, eine echte Luxusmarke aufzubauen.
Und welche Rolle spielt bei euch oder im Bereich Luxus Marketing das Thema Storytelling?
Ja, siehst du an Philipp Plein, er macht es perfekt. Ja. Storytelling ist das A und O, aber auch die etablierten Marken, wir kennen alle die Geschichten. Ja, eine Coco Chanel, wir wissen einfach danach Karl Lagerfeld, der die Marke übernommen hat. Du kennst die sensationellen Fashion-Shows und du siehst Videos wie ein Kleid stundenlang von der Näherin genäht und designt wird. Diese Bilder hast du im Kopf oder bei Moët oder Ruinart hast du die Bilder im Kopf wie in so einem tollen Keller in einem Schloss in Frankreich, der Champagner gerüttelt wird, wie der Kellermeister da durchläuft. Da kommt gleich so Kino im Kopf auf. Und das sind die Geschichten, die es dann am Ende ausmachen, um eine Marke wie sagt man, begehrlich zu halten. Und deshalb ist das Storytelling immer wieder auch das Thema eben Materialien, Handwerkskunst irgendwo zu zeigen und diese Geschichten auch zu erzählen.
Hast du ein Beispiel für eine Luxusmarke, die deiner Meinung nach die Marketingstrategie besonders erfolgreich umgesetzt hat?
Nein, die, mein, ich verbeuge mich nur vor Chanel, ich kann sie immer wieder nur, oder auch Hermès, das sind zwei Marken, die über Jahrzehnte hinweg einfach die Begehrlichkeit der Marke und diese Exklusivität irgendwie gut hinkriegen und sind für mich so die Marken, die es wirklich besonders gut machen, ja.
Und was machen die da besonders gut aus deiner Sicht?
Ja, sie überlassen nichts dem Zufall. Also sie sind wirklich alles, was du siehst in der Kommunikation, ist durchdacht, ist hervorragend hergestellt. Es sind tolle Videos. Sie arbeiten nur mit Top-Leuten zusammen, auch mit den Influencern, handverlesen über einen längeren Zeitraum. Also da wird nichts dem Zufall überlassen und das ist besonders wichtig. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe für Luxottica gearbeitet. Chanel war eine Marke, die wir da mit betreut haben. Und Luxottica hatte sehr, sehr viele Optiker in Deutschland und oder hat immer noch. Das sind, glaube ich, insgesamt gibt es 9.000 oder 10.000 Optiker. Chanel wollte natürlich eine sehr, sehr selektive, exklusive Distribution haben. Nur die besten Optiker sollten die Brille bekommen und verkaufen dürfen. Und hat Luxottica auch gemacht. Es wurde dann so ein Secret Shopper durch Deutschland geschickt, der mal geguckt hat, wie wird denn die Marke Chanel bei den Optikern präsentiert. Und in der Branche, heutzutage kennen wir alle diese geilen Optiker, die einfach die Marken toll inszenieren. Aber früher war der Optiker eher so noch im weißen Kittel, waren einfache Läden. Schaufenster wurde von der Dekorateurin dekoriert, an Ostern vielleicht oder im Herbst mit Strohballen. Alle Marken wurden dort irgendwie gezeigt im Schaufenster, auch Chanel. Und ja, letzten Endes musste dann. Nach einem Gespräch zwischen Luxottica und Chanel mussten dann einige Optiker dann aus der Distribution rausgenommen werden. Chanel hat Displays produziert und nur die Optiker, die tatsächlich auch deren Markenwelt mit den Displays und Aufstellern verwendet hat, die durften quasi da im Setup sozusagen bleiben. Also da siehst du, wie stark die Kontrolle ist, dass die Marke auch im richtigen Umfeld gezeigt wird, auch draußen am Point of Sale zum Beispiel. Ja. Deshalb sind ja diese Kaufhäuser wie KaDeWe und so sind gern gesehen, weil da einfach das ganze Setup an sich schon stimmt und du im Laden dann auch deine Markenwelt aufbauen kannst. Wenn du heute in München zum Oberpollinger gehst, siehst du Shop in Shop. Hast du das Gefühl, wenn du zu Dior gehst oder zu Louis Vuitton, bist du in deren Geschäft und das ist das, was es am Ende, was wichtig ist, dass die Marke halt auch nur in dem Kontext gezeigt wird oder eben in der eigenen Markenwelt gezeigt wird.
Ich habe mitgenommen, Verknappung ist ein wichtiges Werkzeug in dem ganzen Spiel.
Ja, genau.
Im Uhrenmarkt ist es ja zum Beispiel so, ich glaube, Rolex produziert, ich weiß nicht, 1,5 Millionen Uhren im Jahr. Audemars Piguet, ich glaube, 55.000. Patek Philippe, auch in der Drehe irgendwie, ja, um die 50.000. Und wenn man das so ins Verhältnis setzt, ist ja Rolex gar nicht so knapp, aber Rolex kriegt es eben hin, trotzdem zumindest knapp zu wirken. Wie siehst du das? Wie erschafft man so etwas?
Nein, die Limitierung ist ein wichtiger Faktor in dem Bereich und Rolex limitiert auch. Also sie können auch nicht unendlich produzieren. Also das ist einfach ein Thema. Das sind ja Manufakturuhrwerke, die eben auch nicht wie am Fließband produziert werden können. Und daraus entsteht an sich schon eine Limitierung. Und Rolex könnte viel mehr verkaufen, auf jeden Fall. Aber sie können einfach auch nicht liefern. Und deshalb entstehen dann auch Wartezeiten weltweit. Die Nachfrage ist einfach extrem hoch. Die verteilen die Stückzahlen und dadurch entsteht eben diese Limitierung. Ja.
Und kannst du Tipps geben, der so viel mit diesen Luxusmarken zu tun hat und so viel mit diesen knappen Gütern? Wie kommt man denn jetzt an eine Rolex, ohne 6 Jahre zu warten?
Schwierig, schwierig. Gebraucht kaufen. Also es gibt ja auch diesen zweiten Vertriebskanal. Manche, die eine Uhr kriegen, verkaufen sie weiter. Das sieht natürlich Rolex überhaupt nicht gern, aber dann ist sie auch gleich teurer. Also schwierig. Oder einen Juwelier, der Rolex führen darf, gut kennen, dann hast du auch gute Chancen. Aber ansonsten schwierig.
Schwierig, kein Hack hier, kein Hack im Podcast.
Nee, leider nicht.
Du hast Influencer angesprochen. Welche Rolle spielen Influencer und Prominente im Bereich Luxusmarketing? Und vielleicht auch, wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt aus deiner Sicht?
Ja, also dieses Thema Influencer ist echt ein geiles Thema. Also wir sind, ich habe hier eine Agentur, wir haben auch eine PR-Unit, eher klassisch, weißt du, wir dealen mit den Redaktionen und dann kam das Thema Influencer irgendwann mal auf. Wir haben für Luisa Villaroma gearbeitet. Kennst du? Das
Nee.
ist ein Luxuskaufhaus in Florenz und die hatten, ich glaube, es war die erste so Luxus-Shopping-Plattform, Luisa Villaroma, ein Online-Shop auch. Haben weltweit verkauft, auch nur für Luisa Villaroma produzierte Limited Editions. Da kannst du alles kaufen, was so zu Luxus gehört an Brand. Und die haben wir hier betreut, klassisch PR, haben mit den Redaktionen gesprochen, haben versucht, einfach Luisa Villaroma in Deutschland bekannter zu machen. Bis zu dir sind wir dann leider nicht vorgedrungen. Und die haben uns eines Tages angefragt und gesagt, wir machen einen großen Event in Florenz und laden Influencer ein weltweit und auch Presse. Bringt einfach mal 5 gute Fashion-Journalisten mit und 3, 4 Influencer. Und wir haben uns nur angeschaut, Influencer. Der Begriff war bei uns, das ist gut 10 Jahre her, also wirklich nicht lang, wenn man so will. Haben uns angeschaut und gesagt, ja, meinen die wahrscheinlich Blogger, oder? Ja, und Fashion-Blogger gab es bei uns auch schon, aber wir haben das Wort Influencer noch nicht so benannt. Haben natürlich dann 3 gefunden, Fashion-Blogger, und ein Kollege, also ein Mitarbeiter von mir, ist dann nach Florenz und rief mich dann an übers Handy und sagte, Rupert, das musst du gesehen haben, es ist so crazy hier. Hier ist eine Influencerin, eine italienische Influencerin, Brain Boy war auch da, der war damals, so, das ist, glaube ich, immer noch ein relativ großer Name, aber damals war es einer der Big Names weltweit. Da ist eine Influencerin da, die heißt Blonde Salad. Okay. Ja, also die wird gefeiert wie ein Rockstar. Da sind Trauben von Menschen vor dem Laden, die alle Blonde Salad sehen wollen. Ich war beim Rauchen draußen, hat er gemeint, und sagt so, eine Dame tippt ihm so auf die Schulter und sagt, du, meine Tochter möchte unbedingt ein Autogramm von Blonde Salad haben und kannst du das machen? Und die war total nett, kam dann raus und hat Autogramme gegeben. Und wir so, wow, was geht hier ab? Das ist der neue Hot Shit irgendwie. Das ist nicht zu glauben. Blonde Salad, den Namen kennt man nicht mehr. Das war ihr der Name vorher von Chiara Ferragni. Also, die sagt dir vielleicht was. Die ist so weltweit einer der Big Names in unserem Bereich hier. Und dann kam er zurück und hat gesagt, okay, das Thema müssen wir uns wirklich genauer anschauen. Und wir haben damals auch eben mit Influencer Marketing eben angefangen. Da war so die Idee, wollen wir eigene Influencer unter Vertrag nehmen, die wir auch vermarkten, denen Aufträge besorgen. Ich habe mich dann entschieden, das nicht zu machen, sondern wirklich immer passend zur Marke und zu dem, was ansteht, quasi richtige Influencer zu finden. Und wir haben dann gemerkt, wie durch die ganze Digitalisierung haben die klassischen Werbekanäle oder der klassische Kanal, wie Anzeigen schalten in der Vogue, wurde immer weniger und die ganzen Budgets sind mehr und mehr ins Influencer-Marketing geflossen. Und da machst du natürlich dann schon deine Erfahrungen und sagst, okay, du musst den richtigen Fit haben, du musst aufpassen, oder derjenige, der Influencer, gibt ja auch coole Typen, die wir da aussuchen für die Marke, das muss passen, die muss auch Spaß haben, es muss authentisch sein, ansonsten funktioniert die Story nicht. Und ja, das ist bei mir hier eine große Abteilung geworden, das Thema, und wir verwalten mittlerweile große Budgets im Thema Influencer Marketing. Ist ein echt wichtiger Kanal und wenn man das richtig macht, auch ein ziemlich erfolgreicher Kanal für die ganzen Brands, die damit arbeiten. Aber wissen wir alle, du schaust auch, hast auch deine, bist ja letzten Endes auch ein Influencer im anderen Bereich, aber
Mich
hast du das schon.
kannst du gerne für Marken aufnehmen, wie Audemars Piguet, Ferrari nehme ich,
Porsche.
Porsche nehme ich auch gerne, ja. Also da kannst
Habe
du
ich
mich
gesehen,
gerne
war auch bei mir ein
eintragen.
schönes Auto.
Nee, Spaß beiseite. Wie sieht es aus mit KPIs in dem Bereich? Ich kann mir vorstellen, jetzt im Luxusmarketing ist es ja ein Stück weit anders, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Influencer schnappe für eine Veranstaltung. Der soll meine Veranstaltung jetzt promoten, dann gebe ich dem irgendwie einen Affiliate-Link und dann kann ich ganz stark messen, okay, der hat 3 Story geschalten, der hat einen Beitrag über mich gemacht oder meine Veranstaltung und über den Link kamen jetzt 500 Ticketverkäufe, ne? Und dann kann ich den sehr einfach am Erfolg provisionieren. Gerade im Luxusmarketing stelle ich mir das insgesamt sehr schwer vor, weil ihr ja oft verschiedene Nachrichten, Messages sozusagen einfach nur versenden wollt, ja, Botschaften versenden wollt und gar nicht so auf diesen auf diesen direkten Sales geht. Wie macht ihr das?
Genau. Also die Verkaufszahlen sind schon wichtig. Weißt du, die ganzen Luxuskonzerne, die es gibt, die schauen schon. Also es gibt ja Louis Vuitton Group, es gibt Kering, es gibt Richemont. Das sind große Unternehmen, die schauen natürlich auf die Verkaufszahlen. Am Ende des Tages geht es darum. Der Arnaud, der Chef von der Louis Vuitton Group, ist ja oder war kurzzeitig mal reichster Mann der Welt. Da siehst du, was da für ein Volumen an Umsatz passiert, ja, in dem Bereich. Also das ist absolut wichtig, aber du musst da auch deine Marke schützen. Ja? Du kannst es nicht zu inflationär machen. Deshalb versuchst du natürlich, Big Names zu haben mit einer hohen Reichweite. Also hier in Deutschland, Leonie Hanne oder auch eine Caro Daur, das sind einfach schon ja, Influencer, mit denen musst du fast arbeiten, wenn du eine Luxusmarke bist. Sie kann sich's dann, wenn du das erreicht hast, den Status, den sie da hat, oder jetzt zum Beispiel die Caro Daur, die kann sich's dann schon auch ein bisschen aussuchen, weil wenn sie für alle arbeiten würde, wäre es auch wieder unglaubwürdig, ja. Insofern, also Testimonials, weil du vorher auch gefragt hast, ich habe es nicht ganz fertig beantwortet, war schon immer ein großes Thema im Luxusmarkt. Denk an Frühstück bei Tiffany, ja, die Bilder kennen wir alle, oder auch Rolex und James Bond, jetzt Omega und James Bond, ja, die haben es sicher nicht leicht gehabt. Oder Aston Martin, James Bond, dann war BMW kurz drin und jetzt wieder Aston Martin. Also das sind einfach schon Themen, über die kannst du dich definieren. Oder auch wie Karl Lagerfeld, der war ja auch, wenn du so willst, ein Name, der für Chanel stand und die ganze Marke auch extrem positiv aufgeladen hat. Und heute ist es auch ein bisschen anders, gerade zu dem Punkt vielleicht auch nochmal, warum gehen Mode-Brands, also Luxus-Modemarken, weg, einen Designer zu engagieren? Ja, also die Dolce & Gabbana, denen gehört der Laden, das sind auch die Designer, ja, oder Miuccia Prada auch für Prada. Aber Chanel nach Karl Lagerfeld, die großen Konzerne gehen mehr und mehr davon weg, quasi sich so eine Galionsfigur zu halten, weil die unter Umständen auch, ja, die haben ein Eigenleben, das sind meistens starke Persönlichkeiten und die sind nicht kontrollierbar. Aber so ein Luxuskonzern möchte natürlich am besten alles perfekt kontrollieren. Kennst du die Designerin oder die heißt jetzt Kreativdirektorin von Chanel? Karl
Nee.
Lagerfeld kannte jeder, ja, sogar meine Tochter, die ist 14, ja.
Karl Lagerfeld war ich mal persönlicher Assistenz bei der Goldenen Kamera. Damals war ich 18 und habe so jeden Job gemacht und dann musste ich
Ja.
Karl Lagerfeld die Tür aufhalten. Aber der hat nicht mal Danke gesagt dafür.
Oh, aber er war wirklich sehr nett. Ich habe ihn ja
Ja.
mal getroffen, ja, in Paris. Wir haben für seine eigenen Marken auch gearbeitet. Karl oder Karl Lagerfeld oder Lagerfeld, das waren so seine eigenen Brands. Und ich habe ihn dann getroffen in Paris in seinem Showroom und er war schon echt nett, muss ich sagen. Also war auch eine Ehre, ihn mal so in einem Meeting kennenzulernen. Er war
Ja.
aber nur kurz dabei, aber ja. War nice. Nein, aber die Testimonials oder auch jetzt Influencer sind momentan einer der wichtigsten Kanäle. Wir flankieren das bei uns im Marketing für die Marken, für die wir arbeiten, einfach durch Out of Home. Das ist auch noch ein starkes Medium, das wir gerne nutzen. Und ganz entscheidender Faktor sind so Money-Can't-Buy-Erlebnisse. Wenn du für eine Luxusmarke arbeitest, hast du ja eine Zielgruppe, die richtig Geld haben, die haben ja schon viel gesehen, ja, viel erlebt. Und zu den normalen Events, wo jeder hin kann, ja, geht man auch gerne mal hin, aber so richtig exklusive Themen musst du schaffen, ja. Wir haben jetzt Anfang April beispielsweise ein Reveal von einem neuen Auto von einer Luxusautomarke. Das ist auch ein handverlesener Kreis, der hier nach München eingeladen wird. Ganzen Bentley-Händler aus Europa laden nach München ein. Da müssen sogar diese Gäste ihr Handy abgeben, weil das Auto einfach noch nicht in der Presse ist und sind zu so einem ganz besonderen Reveal-Moment eingeladen. Oder wir hatten auch für Van Cleef & Arpels, die Schmuckmarke, hatten wir hier in München in der Boutique ein exklusives Dinner für 15 ausgesuchte Gäste organisiert nach Ladenschluss. Das ist halt auch was Besonderes. Oder auch für eine andere Marke haben wir bei einem Chefkoch in Zürich ein Kitchen Dinner organisiert. Während des normalen Betriebs durfte eine gewisse Anzahl von Personen dort in der Küche quasi, bevor die Speisen rausgingen, probieren mit einem tollen Wein dazu und mit toll gedecktem Tisch, aber saßen in der Küche. Das sind alles so besondere Erlebnisse, die musst du schaffen als Luxusmarke, um ja ein gewisses Klientel, sage ich mal, zu begeistern, wenn man so will. Ja, also das ist so ein spannendes Thema. Diese Marken-Buy-Erlebnisse schaffen.
Und zu dir persönlich, du hattest einstiegs gesagt, du bist jetzt da schon gut 30 Jahre auch mit dabei im Agenturbereich. Wie bist du gestartet überhaupt? Wie bist du in diesen Bereich gekommen? Und warum bist du nie gewechselt?
Ja, gute Frage. Also letzten Endes, ich habe im Medienbereich gearbeitet davor, also habe studiert. Danach war ich bei den neuen Medien, damals beim Privatfernsehen, Privatradio, und durfte schon früh ja größere Budgets verwalten. Das war ganz cool. Einfach habe mit Agenturen zusammengearbeitet, und durch meinen Arbeitgeber, der hat weitere Sender gekauft, habe ich dann plötzlich für vier, fünf andere, in dem Fall Radiosender, gearbeitet. Und mein direkter Arbeitgeber hat irgendwann gesagt: Naja, ich zahle dein Gehalt, du arbeitest aber für die anderen Unternehmen mit. Magst du dich nicht selbstständig machen? Dann kannst du Rechnungen stellen. Und ich so: Um Gottes Willen, selbstständig? Nee, ich bin eher so, weißt du, ein bisschen konservativ. Und dann dachte ich mir: Nee, das kann ich jetzt nicht bringen, ich bleibe lieber angestellt. Und dann habe ich nochmal mit einem Freund gesprochen, mit einem Unternehmensberater, der bei McKinsey ist, der sagt: Aber ist doch nicht so schlecht, mach doch, lass dir einen Vertrag geben. Vielleicht ist es steuerlich für dich auch interessant, mach das doch, stell Rechnungen und arbeite dafür mehr und Unternehmen. Und so bin ich in die Selbstständigkeit eigentlich gerutscht. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, ich habe keinen Bock auf angestellt und muss jetzt selbstständig sein. Und ja, so bin ich gestartet, habe dann sehr viele Kunden aus dem Medienbereich gehabt, ProSieben, Deutsche Sportfernsehen, Radiosender, und dann sukzessive auch in andere Branchen gerutscht. Das war so um 2000, da kam Thema Internet, Dotcom war ein großes Thema, hatten wir da einige Kunden. Und dann 2000 auch der Kontakt mit Bulgari. Und ich fand einfach diesen Bereich, weißt du, ich habe ja vorher erzählt, mit dem Nick Jellicoe bin ich heute noch befreundet, und auch sein Chef. Die waren so freundlich, so nett, die waren so höflich. Die E-Mails, die gekommen sind, das war nicht zack, zack, sondern immer irgendwie: Wie geht's dir? Und also einfach eine sehr feine, schöne Branche, fand ich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Die haben mich auch sehr partnerschaftlich, weißt, auf Augenhöhe behandelt. Der Europachef von Bulgari damals, die Europazentrale ist in Neuchâtel, so in diesem Uhrenmekka da in der Schweiz, hat ein privates Dinner gemacht, hat ein paar führende Mitarbeiter eingeladen, und bei ihm privat zu Hause, und hatte einen Koch da. Es war einfach toll. Ja, die haben mich auch in Bern am Flughafen mit einer Limousine abgeholt. Und also wirklich toll. Das müssen die eigentlich nicht machen. Ich bin Lieferant, ja, weißt du. Aber es ist einfach eine super Wertschätzung, habe ich da erfahren. Und das war einfach schön. Ja, ich hatte so einen billigen Anzug an. Und dann hat er mir wirklich einen tollen Anzug geschenkt und so. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich bin einfach da gut reingekommen und dachte mir: Wow, es ist echt eine tolle Branche. Und ja, dann kam auch der Erfolg mit Bulgari. Also da ging es auch darum, das ist auch noch ein spannendes Thema. Es gibt ja diese Oberschicht, die richtig Geld hat, die großen, sage ich mal, Luxusprodukte kaufen, aber viele Luxusmarken haben mittlerweile ja auch Einstiegsprodukte. Ja, und Bulgari hat damals ein neues Produkt auf den Markt gebracht und es war auch mein Hauptthema oder unser Hauptthema hier in der Agentur, dieser B01-Ring. Also Männer kennen den eher nicht, aber jede Frau, die jetzt vielleicht zuhört, kennt den Ring. Das war 1.200 € der Ring, das war ein Einstiegsprodukt, wenn du so willst. Ja, diese anderen Schmuckstücke bei Bulgari, die starten eher 10.000 € und höher. Und da
Der
hat
aussieht wie so eine Felge.
ja, genau, ha,
Ja,
genau. Oder
ja.
wie so ein Stück Duschschlauch, habe ich immer gesagt, weil der sich auch so zusammendrückt ein bisschen,
Ja,
ja.
ja, ja.
Nee, wir haben ja gesagt, dass es demokratischer wurde, auch im Luxussegment. Oder dann haben viele Luxusmarken auch Parfums eingeführt, weil es einfach auch Zielgruppen gibt, insbesondere jetzt auch durch die Digitalisierung, durch die ganzen Influencer, die die Marken promoten, wenn du so willst, ist es halt, finden es viele auch toll, dass man zumindest einen Flakon sich leisten kann, den man im Bad dann schön oben vor den Spiegel stellt. Ist einfach toll, so den ersten Kontakt zu haben, sich was Besonderes zu leisten. Ist ja auch so eine Motivation für Luxus. Luxus sind ja nicht nur Produkte, sondern auch ein schönes Glas Rotwein trinken mit einem guten Freund oder mit jemandem, den man mag, beim Sonnenuntergang sitzen. Ist ja auch ein Luxus, wenn du so willst, am Meer. Aber so ein Einstieg, so kleine Belohnungen sich zu geben oder die erste Rolex kaufen oder wenn man wirklich erfolgreich ist in seinem Job, irgendwann mal sich ein Porsche zu kaufen oder sogar ein Ferrari oder ein Rolls-Royce, ist halt einfach so eine persönliche Belohnung. Und das sind dann die teuren Produkte, aber Luxus fängt ja schon quasi an, wenn mein Sohn zum 18. Geburtstag sich eine Uhr wünscht oder zum Geburtstag ein tolles Parfum sich wünscht, der ja, von der Luxusmarke. Da geht es eigentlich ja schon los. Und durchs Internet wurde es halt immer demokratischer. Du hast viel einfacher Zugang zu Luxus. Früher gab es Boutiquen und hast nicht mal in München jede Luxusmarke kaufen können. Teilweise musstest du im Ausland dann in Paris oder in New York oder so dein Wunschprodukt kaufen. Heute kannst du es im Internet bestellen. Birgt auch eine Gefahr, wenn du so willst, für Luxusmarken, dass es inflationär wirkt. Und das einzudämmen oder unter Kontrolle zu halten, das hat auch eine Kunst. Aber ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Faden verloren.
Kein Problem. Was ich noch spannend fand, was du gerade so ein bisschen beiläufig gesagt hast, sind nämlich so Kleinigkeiten, die Luxusmarken enorm gut beherrschen. In deinem Fall, was du angesprochen hast mit der E-Mail, da habe ich mich selbst auch ertappt gefühlt, weil ich oft so, ich bin so ein Zeitoptimierer, ja. Ich komme roter Typ, roter Persönlichkeitstyp, ne, kommt sofort auf den Punkt, ja, alles so sehr direkt. Und ich fand gerade schön, wie du das erklärt hast, wie so eine Wirkung war einer E-Mail, wo man einfach spürt in einer E-Mail, da hat sich wirklich jemand ernsthaft Zeit genommen und interessiert sich wirklich für mich, oder der schreibt so wie Maurice jetzt mal so schnell auf den Punkt, ja, hier ist der Link, nicht mal Hallo gesagt, ja, so, weißt du? Und das fand ich, darüber habe ich nachdenken müssen. Ich bin zum Beispiel gerne in richtigen Luxushotels, weil ich diese Energie liebe, dieses Gefühl für Kleinigkeiten, diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung, und diese Energie nehme ich einfach total gerne auf mich. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Luxushotel, da habe ich nicht nur eine Übernachtung, das ist etwas, was mir total, da kann ich total viel Energie draus zerren, ja. Das motiviert mich dann nochmal stärker zu sagen, okay, Maurice, du musst mehr Gas geben, ja, dass das dein neuer Standard wird, ja. Und hast du da noch mehr Beispiele, wo du diese Kleinigkeiten bei Luxusmarken umsetzt?
Ah ja, eigentlich Luxusmarken arbeiten generell nach dem Prinzip. Also schnell, schnell und aus der Eile heraus irgendwas umsetzen, ganz, ganz ungern. Also Man nimmt sich wirklich Zeit. Im Fashion-Markt ist es natürlich schwieriger, weil du hast da zweimal im Jahr so neue Kollektionen. Das ist echt fast. Aber die Luxusmarken, so die Klassiker, egal Automotive oder Uhrenschmuck, die nehmen sich wirklich Zeit. Ja? Es wird alles ordentlich vorbereitet, durchdacht und auch, weißt du, die ganzen Lieferanten, egal wenn du ein Video produzierst, du willst für dieses Video das beste Setting, die besten Protagonisten, die beste Filmproduktion haben. Da geht es einfach um Perfektion. Und Perfektion machst du nicht mal schnell Schnipp und dann ist es da. Das musst du einfach entwickeln und herleiten. Wir haben für Bulgari auch wieder ein spannendes Beispiel. Es sollte so quasi eine kleine Kundenbefragung gemacht werden. Und wie macht man das jetzt am besten? Und ich bin da mit einer Mitarbeiterin, sind wir zusammen zu einer Druckerei nach Italien gefahren. Ja, das würde man heute wieder kritisch sehen. Nachhaltigkeit, warum muss man da extra hin und geht es nicht anders? Zeit sparen, irgendwie am besten nicht fliegen oder so. Ja, klar, sehe ich alles. Aber ich will nur damit sagen, damals, und wir haben einfach uns Zeit genommen, mit der Druckerei zu besprechen, wie sieht die Box aus, in der dieser Umfragebogen platziert wird mit so einem kleinen, was, wie heißt es, so Seidenpapier mit einem Aufkleber noch drauf. Das geht nicht schnell. Du musst es dir gut überlegen, auch wie stellst du die Fragen, wie leitet man das ein und so. Das ist alles irgendwie, sollte durchdacht sein und mit Zeit gemacht werden. Ja, und das ist auch das Schöne. Dein Erlebnis in den Luxushotels, da geht es ja auch ruhiger zu. Und dieses schnell Internet verleitet natürlich die ganzen Brands, auch die Luxusmarken, schneller zu werden. Und das rächt sich irgendwann. Perfektion kannst du nicht schnell machen. Ja, das dauert einfach. Und es gibt ja auch so gerade diesen neueren Trend Quiet Luxury, so ein bisschen geht es ja auch in die Richtung, was du sagst. Da ist eine gewisse Ruhe, da ist eine Exklusivität, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich wohl, man weiß, wenn man was braucht, es wird kommen, es wird erledigt. Wenn ich Lust habe, mir ein Champagner noch aufs Zimmer zu bestellen um 3 Uhr morgens, dann kriege ich den auch. Ist einfach toll, ja. Aber das muss alles erst auch in so einem Hotel vorbereitet sein. Du brauchst gute Leute, die das auch in deinem Sinne oder im Sinne der Luxusmarke umsetzen. Und genauso nicht nur im Hotel, ist es auch dann bei den Marken selbst. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich gerade sehe, Zukunft Luxus. Durch diese ganze Konglomeratisierung jetzt bei den drei großen Luxusgruppen. Da sitzen einfach Manager, die sitzen ein paar Jahre da drauf, die müssen ihre Verkaufszahlen bringen und ja, wie schaffst du das? Du musst schneller sein, du hast vielleicht auch die eine oder andere Fehlentscheidung da drin. Das ist früher nicht passiert, als die Familienbetriebe noch die Luxusmarken geführt haben, ist dann eine andere Qualität drin. Und das könnte jetzt eine Gefahr sein, dass langfristig einfach die Luxusmarken einfach ihr Prinzip Luxus verwässern dadurch, weil einfach ein Management-Team, klar wollen die gute Arbeit machen. Ich möchte da keinem zu nahe treten. Die sind bestimmt auch toll eingeführt, ausgebildet. Meistens fangen die bei kleineren Luxuslabels an und dürfen dann später zu den wichtigen großen Umsatzbringern wechseln. Aber das könnte so ein bisschen ein Problem werden, was die Luxuskonzerne in den Griff kriegen müssen. So, weißt du, ich habe vorher von Dolce & Gabbana gesprochen. Die haben es noch komplett im Griff. Oder auch der Giorgio Armani selber ist auch immer noch in seinem Laden. Er ist da auch immer noch sehr stark involviert in die wichtigen Entscheidungen. Da läuft es halt in einer Hand zusammen und er verkörpert die Marke. Er weiß, was wichtig ist und trifft dann auch die richtigen Entscheidungen. Oder Miuccia Prada, bei Prada genauso. Man sieht es bei Gucci, ja, es ist so ein bisschen auf und ab im Moment. Es ist nicht leicht, sich immer wieder neu zu erfinden. Und klar, die sind auch im Fashion-Bereich, da ist es eh schnell, aber ja, manchmal einen Schritt zurückgehen und alles wieder mit Muße zu tun, ist wichtig. Der Mark Zuckerberg hat ja mal gesagt, better done than perfect. Ja, er hätte seine Plattform wahrscheinlich nie auf den Markt gebracht, wenn er sie perfekt fertig hätte programmieren wollen. Er hat sie irgendwann mal einfach rausgegeben. Das passt bei Luxus nicht. Da passt eher von einer Bekannten, die ist Klavierlehrerin, die sagt, there is no limit for perfection. Ja? Also das ist mir dann lieber in dem Zusammenhang, ihr Spruch. Ja.
Und für dich als Unternehmer ebenfalls?
Ja, ist schwierig. Du, uns hat es auch natürlich in den 30 Jahren immer wieder mal ganz schön gebeutelt. Ja. Wir hatten hier die Dotcom-Krise da 2008, die Riesenrezession. Da war ich schon am Markt. Ich habe gesehen, ruhig bleiben hilft, dranbleiben hilft, einfach irgendwie durchbeißen hilft. Glücklicherweise hatten wir ja da schon mit dem Luxusmarkt Kontakt. Der war dann nicht so stark betroffen von der Rezession damals. Dann kam die Aschewolke, 9/11, dann jetzt wieder Corona. Also 30 Jahre in dem Markt. Ups, durchhalten ist nicht so leicht.
Was waren in den 30 Jahren, würdest du sagen, die wichtigsten Erfol Faktoren für deinen Erfolg oder war dein Erfolg jetzt Zufall?
Das ist echt schwer, über sich selbst da was zu sagen, aber es macht halt einfach, wenn dir was Spaß macht, dann, den Spruch kennst du ja auch, dann gehst du nicht zur Arbeit, ja, dann ist jeder Tag irgendwie nicht wirklich Arbeit. Klar, wenn es eng wird oder wenn du so Umstände hast, wie jetzt Krieg oder so, das nagt natürlich. Vielleicht, ich bin auch Marathonläufer, vielleicht hilft das. Ich bin nicht so der Sprinter, sondern ich sehe das auch langfristig. Vielleicht war das so ein Faktor, der mir geholfen hat, einfach durchzuhalten, was zu tun, was man liebt. Klar, das ist gut, wenn man das kann. Ja, ich würde so auf die Punkte reduzieren. Ja, ein gutes Team auch, dass es Spaß macht, jeden Tag in die Firma zu gehen, mit den Leuten tolle Sachen entwickeln. Also, ja, ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ja, auf jeden Fall dranbleiben, glaube ich. Einfach eher das langfristig sehen. Ist das so ein.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten heute bei dir?
Wir sind 22, wir sind eine Boutique-Agentur hier in München, das Headquarter. Ich habe ja noch ein kleines Office in New York, das wir von hier aus steuern, eins in São Paulo auch. Und Dubai haben wir eine Partneragentur in UK, ganz spannend auch.
Und in den 30 Jahren, du hast ja schon so ein bisschen angerissen, du hast ja wirtschaftlich einige krasse Momente mitgemacht, was passiert ist so auf dieser Welt. Was waren deine persönlich größten Herausforderungen in 30 Jahren?
Also, toi, toi, toi. Also ich war eigentlich immer fit. Das ist schon mal wichtig. Und was die Firma betrifft, ja, ich hatte ja das Glück, da einfach in das Luxussegment reinzurutschen. Und da war natürlich schon die Herausforderung, du musst, wenn du einen guten Job machen willst, dich wirklich mit der Marke auseinandersetzen. Dir musste Spaß machen, du musst ein guter Sparringspartner sein für deine Ansprechpartner. Du musst dich selber challengen, auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, es kam Internet. Luxusmarken waren ja sehr, sehr vorsichtig. Die haben alle sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt mal Webseiten hatten, ja, wenn du dich erinnerst. Und ja, aber so die ganze Digitalisierung mit Social Media und so weiter, das musst du natürlich mit aufnehmen. Wir sind in sozusagen als Agentur eher als altes Gewächs, würde man heute sagen, entstanden. Und wir mussten natürlich auch uns verändern, mit der Digitalisierung Schritt halten. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der auch zum Erfolg beiträgt, ist immer neugierig bleiben, ja, nicht aufhören. Auch vorher das Beispiel mit den Influencern, ja, einfach gleich sehen. Und auch wenn du es nur vermutest, dass das spannend sein kann, musst du dich damit beschäftigen. Jetzt ist KI ein großes Thema. Wie nutzen wir das jetzt als Agentur? Wie können wir die Kunden beraten, auch diese Technologie richtig einzusetzen? Da müssen wir uns fit machen. Wir können nicht mit unseren Kunden sprechen, wenn wir nicht selber wissen, wovon wir reden. Also du musst einfach neugierig bleiben und weiterhin dich einfach fit machen. Und ich glaube, das ist schon auch, um über Erfolg zu sprechen, ein wichtiges Ding, ja, dass du neugierig bleibst und nicht nur neugierig bist, sondern auch dich reingräbst in die Thematik. Und gut wirst, ja.
Und im Bereich KI, wie waren eure Schlüsse jetzt?
Ja, klar, wir nutzen auch ChatGPT hier im Tagesablauf, um schnell Texte zu machen. Die werden dann am Schluss redigiert. Also wir geben keine KI-Texte raus. Wir nutzen es für eine Vorlage, aber dann geht wirklich noch ein sozusagen Redakteur drüber. Es geht nicht eins zu eins so raus. Ja, man muss sehen, wo es hinläuft. Ich glaube, KI hilft in dem ganzen Prozess schon gut, quasi den richtigen Käufer, der im Moment Interesse hat an deinem Produkt zu finden, den richtig anzusprechen und auch im Verkaufsprozess am Ende quasi vielleicht schneller zu verkaufen oder besser zu verkaufen. Aber das entwickelt sich gerade. Also wir beschäftigen uns extrem damit. Der nächste Schritt ist auch, dass wir so eine Enterprise-Lösung jetzt ins Haus holen, weil wir so in einer Nische sind, dass es gut ist, wenn mein Team quasi auf eine eigene KI halt zugreifen kann. Und ja, müssen wir schauen. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Es wird auch kontrovers natürlich diskutiert. Elon Musk ist ja auch etwas kritisch. Ja, man muss schon gucken, wie man es am besten einsetzt. Aber man kann es schon natürlich nützlich und effizient einsetzen, um Prozesse zu verbessern und zu beschleunigen. Aber ja, wir sind gerade in der Phase, da uns schlau zu machen und tiefer einzusteigen. Leider geht es alles sehr, sehr schnell und immer schneller. Man kommt kaum hinterher.
Was ja, oder was ich heute auch mitgenommen habe, ist, um eben eine Luxusbrand zu sein, ist ein wesentlicher Faktor eben dieser Zeitfaktor. Sagen wir mal, ein Discounter versucht alles so schnell wie möglich, mit so wenig Kontakt wie möglich abzuwickeln. Im Luxusbereich anders. Ich habe da auch ein schönes Beispiel. Ich war bei dir in München bei Audemars Piguet in dem Uhrengeschäft, was gar nicht aussieht wie ein Uhrengeschäft, sondern eher wie so ein Wohnzimmer, haben die das aufgebaut. Und ich wollte mir eine Uhr angucken und machte einen Termin. Ich meinte, ich bin zwei Tage nur in München. Ah, nee, ganz schwierig und so weiter, ja. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin jetzt in München, ich brauche einen Termin, ja. Dann hieß es irgendwie Samstag, 11 Uhr. Und ich so, gut, mache ich. Und dann kam ich dort an und dann hat mich eine Verkäuferin entgegengenommen und hatte Zettel und Stift in der Hand und hat erst mal eine Stunde mit mir gesprochen und sich über mein Leben erkundigt und sich ganz viele Notizen gemacht, wie in so einem Vorstellungsgespräch. Also schon echt lustig, wenn man bedenkt, dass ich einfach nur eine Uhr kaufen wollte, ja. Und naja, und dann irgendwie die letzte halbe Stunde kam sie dann irgendwie mit, ich weiß nicht, wie viele Modelle AP hat, gar nicht so viele, ich glaube sechs oder sowas, ja. Und dann hat sie mir zu jeder Uhr noch die Geschichte und die Firmengeschichte erklärt. Und dann hat sie mir recht deutlich zu verstehen gegeben, dass, wenn ich denn eine Royal Oak haben will, irgendwann mal, dann muss ich aber erstmal diese andere Uhr kaufen, die ich gar nicht kaufen wollte. Ja. Das hat sie mir dann so durch die Blume verstehen gegeben, ja. Und also Zeit ist etwas, was man spürt bei diesen Luxus-Brands. Und du hast aber gerade KI angesprochen und zum Beispiel Texterstellung angesprochen, dann eben durch KI. Und ich stelle mir so die Frage, ist nicht gerade das für eine Luxusbrand noch das entscheidende Entscheidungsmerkmal, dass sie eben nicht diesen Weg gehen, der jetzt immer moderner wird. Ich hau irgendwas in ChatGPT, in die KI rein, dann spuckt es mir etwas aus und dann nutze ich das sozusagen als Framework, sondern dass ich mir noch wirklich die Zeit nehme für den Text.
Absolut, absolut. Die Qualität entscheidet am Ende und ich glaube, es ist schon ein anderer Text, aber du kannst dir ja zuarbeiten lassen durch die KI, weißt du, das du musst, wie ein Anwalt auch, am Ende muss der auch sein Plädoyer selber schreiben, aber die KI kann Recherche abnehmen zum Beispiel. Ja? Also man kann schon die KI nutzen, aber im entscheidenden Moment ist Qualität das Entscheidende und handmade auch in dem Bereich vielleicht der bessere Weg. Aber es wird sich jetzt zeigen. Ich denke aber bei den ganzen Massen, die so an Kommunikation anstehen durch Social Media, kann es nicht schaden, da sich Hilfe zu holen durch eine KI, glaube ich. Und wenn es nur eine Filterfunktion ist oder sonst was. Ja.
Super,
nein, aber du hast die Luxuskonsumenten angesprochen, vielleicht auch nochmal da so einen Gedanken reinbringen. Wir arbeiten gerne mit den Sinusmilieus. Ja. Die unterscheiden oder die gruppieren Deutschland in Lifestyle-Milieus. Ja. Es gibt eine Unterschicht, wie in jedem Land, eine Mittelschicht und eine Oberschicht. Und es gibt traditionell, also Leute, die so traditionelle, konservative Einstellungen haben. Es gibt dann eher so eine Mainstream-Einstellung und es gibt dann die Avantgarde, so digital Avantgarde, moderne Performer-Einstellung. Und die Luxusmarken schauen, oder wir auch, schauen da sehr genau hin. Wir können sehen, wie hoch ist die Affinität von einer Marke, wie zum Beispiel Audemars, im konservativen Bereich. Ja, es gibt sehr viel, sehr reiche Leute, die leben aber sehr understatement, zeigen es nicht unbedingt, was sie haben oder wie viel Geld sie haben. Und die sehen die Marken natürlich auch ein Stück weit anders. Und über diese Sinusmilieus finden wir eben heraus, in dem Bereich jetzt, eher konservativ, sage ich mal, welche Marken haben da eine hohe Affinität rein in diese Zielgruppe. Das ist ganz anders wie auf der anderen Seite. Da sind eher Menschen, die wollen eher zeigen, was sie haben und dass sie Erfolg haben. Ja, eine Luxusmarke ist ja auch ein Stück so eine Art, ich sag mal so eine Art Code oder Erkennungszeichen, hey, der hat es geschafft oder der hat Erfolg. Ja, und diese Gruppe, da kann auch das Logo größer sein. Das sind ganz andere Marken, die in der Zielgruppe dann ankommen. Ja. Und da gibt es eine ganz schöne, feine Feingliederung dazwischen, ja, auch in dem Mainstream oder mainstreamigeren Bereich. Die modernen Performer, kennst du Flavio Briatore?
Ja, klar, ja.
Ja, also der hat eine Yacht oder hatte eine Yacht, ich weiß es nicht, aber der war dann gerne am alten Hafen in Saint-Tropez. Jeden Abend Party, tolle Leute on board und am liebsten ein Ferrari vorne noch geparkt in Rot. Philipp Lein geht ja auch in die Richtung und spricht genau diese Art von Menschen an. Deshalb zeigt er auch seinen Lifestyle in diese Richtung. Aber auf der anderen Seite, eher im konservativen Bereich, gibt es auch enorm viel Geld. Ja? Und da sind es ganz andere Uhren, Autos, die gefahren werden. Die haben auch eine Yacht, aber die fahren dann eben, die müssen nicht im alten Hafen stehen, sondern die fahren lieber mit ihren besten Freunden in den norwegischen Fjorden, spielen Skat und haben einen Sternekoch an Bord, der schön kocht. Also, weißt du, das ist ein ganz spannendes Thema auch. Also man kann das nicht so über den Kamm scheren, den du an Gucci denkst oder an Celine oder Chanel. Allein wenn ich jetzt mit der Vorrede über diese Marken spreche, kommt dir schon ein anderes Bild, das die Marke verkörpert, auf. Und dementsprechend prüfst du ja selber auch, passt die Marke zu meinem Lebenslayout, zu dem, wie ich mein Leben mag und führen möchte, suchst du dir die passenden Marken. Du hast dir nicht umsonst das Auto ausgesucht, das du ausgesucht hast. Das hat dich schon vielleicht von Kind an fasziniert. Das ist Heritage. Und dann, wenn du es dir leisten kannst, dann möchtest du lieber die Marke haben als vielleicht eine andere, weil es einfach besser zu dir und deinem Mindset eben passt. Genauso ist es mit der Uhr, oder mit allem anderen eben im Luxusbereich auch. Also ein mega spannendes Thema, dass es nicht den typischen Luxuskäufer gibt. Es gibt ganz viele Facetten, ja, von Typen. Wir hatten auch diese Diskussion zu Beginn. Ich habe dir vorher von diesem B01-Ring erzählt. Als der auf den Markt kam, da hat eine ganz wichtige Person bei Bulgari, die sagt, wir können die Kollektion nicht einführen, weil wenn hier jemand, der richtig Geld hat, in München am Café Roma vorbeiläuft und da sitzen Mädchen mit dem B01-Ring und sie haben ein Collier für hunderttausende Euro im Tresor liegen oder passt das denn zusammen? Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht unsere Stammkunden irritieren mit einer neuen Kollektion und einer neuen Zielgruppe, die jetzt plötzlich dann mit der Marke zusammengeht. Das ist das, was ich vorher meinte mit der Demokratisierung von Luxus. Das birgt auch eine große Gefahr letzten Endes, aber geht gar nicht mehr anders. Alle Luxusmarken, so ein Louis Vuitton-Laden ist mittlerweile wie ein Kaufhaus. Du findest ja fast alles, vom Schlüsselanhänger bis eben zur teuren Tasche, Schmuckstücke, nicht aus Gold, aus Gold, Parfum, alles. Also wird spannend in Zukunft, ja. Also ich glaube, es ist ratsam von den Luxusmarken, die Zügel eng zu halten und auf die Marke stark zu achten und wirklich zu gucken, wer ist denn meine Kernzielgruppe auch, ja, damit mir das nicht kaputt macht, was da ist.
Weil, also wer großen Erfolg, glaube ich, hat, ist Louis Vuitton, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, dass sie sehr diese breiten, also sehr breit gehen, ne, und alles monetarisieren gefühlt und überall ganz fett diese Logos draufhauen. Dann gibt es irgendwie Rapper, die im Trainingsanzug rumlaufen, voller Logo, ja. Und wird nicht aber am Ende auch gerade mit diesen Leuten Geld verdient und nicht mit den Leuten, die, sage ich mal, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in Norwegen die Yacht in der hintersten Ecke parken und
Absolut. Das
schwarz
ist
gekleidet ohne Logo-Print sind?
ja, absolut. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, auch da breiter zu gehen. Absolut. Machen Sie es auch. Aber Sie müssen aufpassen. Ich meine nur, das ist halt einfach, muss es beobachten und es darf nicht zu inflationär werden.
Es
Ja,
gibt ja
gut.
so Phasen, da war irgendwann mal Versace ganz oben, dann war irgendwann mal Gucci ganz oben. Jetzt hat man gefühlt in diesem breiten Markt, breiten Luxusmarkt, ist gerade Louis Vuitton für mich in der Wahrnehmung ganz oben, wenn ich mir so die Geschäfte ansehe und wenn ich durchs KaDeWe in Berlin laufe, dann ist irgendwie gefühlt in jedem Geschäft leer. Nur da ist so eine Schlange aufgebaut und da sind dann ganz viele Menschen, die da sogar warten, reinzukommen, ja. Und
Genau,
das meinst du wahrscheinlich mit aufpassen.
an den Schlangen siehst du auch ganz gut, welche Marke gerade angesagt ist. Absolut. Nee, absolut richtig. Wir haben für Rimowa lange gearbeitet. Ja? Also Rimowa war ein schöner Koffer, hat mir selber immer gefallen und ich habe dann Kontakt mit dem Inhaber, mit dem Herrn Morschek und seinem Team bekommen. Wir haben 12 Jahre Rimowa von einer, sage ich mal, Travel-Brand zu einer Premium-Luxus-Marke entwickelt. Dann hat Louis Vuitton ja die Marke gekauft, die Louis Vuitton-Gruppe, hast vielleicht mitbekommen.
Ja.
Und die Entwicklung war auch spannend. Also wir haben dann eine künstliche Limitierung bekommen, weil der Morschek rief mich an, nee, wir müssen alle Werbung stoppen. Moment, geht nicht, dass wir weiter werben. Ich kann nicht mehr liefern, ja. Meine Produktionskapazitäten sind erschöpft. Die Retailer, die Händler rufen an, sie können gerade keine Koffer verkaufen. Und wo sind die Koffer? Da habe ich gesagt, super, wir sind genau auf dem richtigen Weg hin zu einer Luxusmarke. Wir haben jetzt eine natürliche Limitierung, dass sie nicht produzieren können. Vielleicht können wir jetzt mal Wartelisten. Na, Herr Wild, tun Sie mir einen Gefallen, bitte, wir machen einfach jetzt mal Stopp, damit wir das nicht heiß laufen lassen. Richtiges Gefühl. Auf der anderen Seite, Wartelisten waren dann gut. Dieses Element hat zur Entwicklung Richtung Luxusmarke gut geholfen. Er hat dann weitere Fabriken gemacht und konnte dann liefern. Aber er war auch einer, der hat dann, hatte mal eine Chrome Edition entwickelt, hat die selber immer getestet und das Chrome hat einfach nicht funktioniert. Da waren einfach am Material dann Mängel nach der Benutzung und er hat die dann gar nicht erst auf den Markt gebracht. Ja, das ist auch wichtig. Also er war da sehr nah dran und ja, er hatte auch das Gefühl, irgendwann am Flughafen zu stehen, am Kofferband, dass es einfach nur noch Rimowa-Koffer gab auf dem Kofferband, so ungefähr, dass es auch inflationär war. Und das muss man schon irgendwie unter Kontrolle halten, sonst kann es auch kippen. Du kannst es mit dem Preis justieren wieder. Ja, Louis Vuitton hat dann die Preise erhöht, hat die Händler rausgenommen, hat eigene Boutiquen eröffnet, dass du es nur noch in den Rimowa-Boutiquen jetzt kaufen kannst. Somit aufgefangen haben sie gut gemacht. Also, so. Das sind aber genau die Stellschrauben, die du hast. Und du musst es beobachten, dass du ein Gefühl hast, wie deine Marke steht. Ja, Gucci hast du gesagt, es geht auf und ab, ist schwierig, also bei der Marke im Moment. Ich glaube, momentan ist es eher wieder
Runter.
am Runtergehen, ja.
Rupert, die Stunde ist schon vorbei. Ich bedanke mich herzlich, dass du heute hier warst. Dein Buch, habe es ja schon anfangs gesagt, ist letzte Woche erschienen, Luxusmarketing. Wir haben mal über ein paar Dinge gesprochen. Vielleicht kannst du noch einen kleinen Einblick abschließend geben. Was kann man von deinem Buch erwarten? Was kann man dort noch stärker, intensiver nachlesen?
Ich habe so ein bisschen auch, was ich heute alles erzählt habe, so einen Querschnitt. Ich möchte einfach Inspiration geben für Leute, die sich für Luxus interessieren oder in die Luxusbranche einsteigen wollen. Glaube ich, gibt es schon einen ganz guten ersten Eindruck und Learnings, die du da finden kannst, neben vielleicht einem Studium in dem Bereich oder irgendwelchen LinkedIn-Newsgroups oder sowas, findet man bestimmt ein paar hoffentlich nützliche Inspirationen, für einen beruflichen Werdegang, auch im Luxussegment. Also ich hoffe es, ich würde es mir wünschen. Ich habe mir da jedenfalls Mühe gegeben.
Sehr cool. Dann sage ich besten Dank an euch, wie immer die Bitte, den Podcast auch zu bewerten, ihn zu teilen und einen Kommentar unter diese Folge hier zu setzen. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und Rupert, bis bald. Besten Dank.
Danke dir nochmal, Maurice. Danke.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.